Professor Dr. Michael Müller ist seit 2010 Professor für Medienanalyse und Medienkonzeption bei uns an der Hochschule der Medien und leitet dort das Institut für angewandte Narrationsforschung. Er ist außerdem selbstständig und berät seit mehr als 20 Jahren Organisationen, öffentliche Institutionen und Unternehmen auf Basis narrativer Ansätze. Michael Müller ist Autor zahlreicher Publikationen. In seinem neuesten Werk mit dem Namen Politisches Storytelling, wie Politik aus Geschichten gemacht wird, schreibt er Folgendes. Wenn man sich mit Politik und gesellschaftlicher Meinungsbildung beschäftigen will, dann muss man sich auch mit Storytelling beschäftigen. Sonst kann man einen wesentlichen Teil der Diskurse und Prozesse nicht verstehen. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ihnen ist aufgefallen, dass die Begriffe Storytelling und Narrativ heutzutage inflationär benutzt werden. Aber was steckt denn nun wirklich hinter den beiden Begriffen?
Also diese inflationäre Benutzung von diesen beiden Wörtern, die kennt wahrscheinlich jeder. Storytelling, vor allem in Marketing-Kontexten, ist alles Storytelling und Narrativ in den Zeitungen, im Feuilleton, wird sehr häufig benutzt. Manche sagen schon, muss denn alles ein Narrativ und alles eine Story sein. Aber dahinter steckt eine der wichtigsten Fähigkeiten von uns Menschen, nämlich dass wir narrative Strukturen bilden können und dadurch Sinn machen können. Das heißt, wenn wir uns über uns selbst Gedanken machen, über unsere eigene Autobiografie, dann denken wir in narrativen Strukturen, in Erlebnissen, in Geschichten, wie sind wir geworden, was wir heute sind. Und auch in der Gesellschaft sind narrative Strukturen, sogenannte Metanarrative, sehr wichtig. Was ist eigentlich der Sinn in unserer Gesellschaft? Wohin wollen wir uns entwickeln? Das sind alles Narrative, die dahinter stecken. Und darum denke ich, dass dieses Denken in Geschichten und Narrativen sehr, sehr wichtig ist, dass man dadurch mehr versteht, was bei uns in der Gesellschaft passiert, wenn man diese narrative Brille einnimmt. Und ich hoffe, dass der Begriff nicht durch die inflationäre Verwendung dann bedeutungslos wird.
Damit haben Sie mich jetzt schon zu meiner nächsten Frage geführt. Und zwar haben Sie geschrieben, dass wir alle Storytelling Animals sind. Heißt das denn jetzt, dass es gar nicht mehr auf Fakten ankommt oder wie ist das gemeint?
Nein, natürlich kommt es auch auf Fakten an. Der Begriff Storytelling Animals kommt übrigens von dem amerikanischen Autor Jonathan Gottschall, der ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat und der eben auch diese Behauptung aufgestellt hat, Geschichten erzählen oder in Geschichten zu denken, ist was Urmenschliches. Natürlich kommt es auf Fakten genauso an wie auf Geschichten. Meine Behauptung bezieht sich eher darauf, dass die meisten Politiker oder auch politisch Tätigen der Meinung sind, man könne Menschen allein über Fakten und Informationen überzeugen. Wenn ich die besseren Fakten habe, dann wird mich der Wähler dem anderen Kandidaten vorziehen. Ich denke, wir überschätzen teilweise unsere Vernunft. Die Fakten sind wichtig, aber genauso wichtig ist, wie diese Fakten eingebettet sind in bestimmte Narrative, in bestimmte Geschichten und Menschen zu überzeugen. Da gehört immer Hirn und Herz dazu. Und die Geschichten, die ich erzähle und die Fakten, die ich in den Geschichten drin habe, beides ist wichtig.
Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, dass es 11 Stellschrauben gibt, wie man eine Geschichte dann letztendlich verändern kann, sozusagen. Können Sie da mal ein genaues Beispiel geben, wie man mit einer der Stellschrauben eine Geschichte verändern kann?
Also diese Stellschrauben beziehen sich auf die Struktur von Geschichten, die immer einen Anfang, eine Transformation, ein Ende haben, eine Hauptfigur und die hat irgendeinen Wunsch und so weiter. Und an all diesen Dingen kann man drehen. Ein schönes Beispiel, wie das politisch auch verwendet wird, hat der Politikberater Erik Flücke in unserem vorletzten Storytelling-Camp hier in Stuttgart gebracht. Er hat nämlich das Beispiel gebracht, vor 2015, vor der Flüchtlingskrise, war die Geschichte immer die, Anfang, es herrscht ein furchtbarer Krieg in Syrien, Transformation, dadurch werden die Menschen gezwungen auszuwandern und kommen dann nach Europa und Ende, sie werden bei uns aufgenommen. Es gab damals ja so eine ganz ausgeprägte Willkommenskultur, wo vor allem am Münchner Bahnhof sehr viele Leute, die dann in Empfang genommen haben. Und von eher rechten Bewegungen wurde dann gewissermaßen der Anfang gekappt, das mit dem Krieg in Syrien. Und es wurde immer nur die Geschichte so erzählt, Merkel hat die Grenzen geöffnet, ein Ereignis, das überhaupt nie stattgefunden hat. Und dadurch kommt so eine Flut von Flüchtlingen zu uns und wir sind jetzt überfordert. Also die Stellschraube Anfang einer Geschichte wurde verändert. Die Geschichte wird anders angefangen und dadurch kommt eine ganz andere Aussage raus und eine ganz andere politische Tendenz. Und so kann man es mit ganz verschiedenen Stellschrauben machen und es wird auch gemacht. Und die Frage ist halt dann, wo bewege ich mich noch auf der Ebene der Fakten und der Wahrheit und wo verlasse ich die dann?
Storytelling ist in der Politik eine Möglichkeit, Menschen zu begeistern auf der einen Seite und Fakten zugänglicher zu machen. Aber sie schreiben auch von Fake News und manipulativen Geschichten. Warum werden zum Beispiel rechtspopulistische Geschichten von vielen Menschen so leicht angenommen?
Ich denke, weil sie einfache Geschichten sind. Sie bieten einfache Lösungen. Das eine ist, dass es immer rückwärtsgewandte Geschichten sind. Die Zukunft soll so sein, wie es schon mal war. Make America great again. Again bedeutet, so wie es mal war früher. Also da wird immer so ein früherer Zustand wird da hochgelobt und der soll wieder erreicht werden. Und das zweite wichtige Element an rechtspopulistischen Geschichten ist, dass immer ein Sündenbock drin vorkommt. Irgendwer ist schuld, dass von diesem früheren positiven Zustand es so schlecht geworden ist und wir wieder zurück in diesen früheren Zustand müssen. Das können die Eliten sein, das können die Migranten sein, das können die linksversifften Grünen sein oder irgendwelche Leute bis hin zu Verschwörungstheorien, können auch irgendwelche Kapitalisten sein, die die Welt beherrschen wollen. Also es gibt immer einen Sündenbock, der schuld ist, dass es schlecht geworden ist. Und das ist eine einfache Geschichte, weil die Verheißung für die Zukunft ist nicht, wir müssen in was Ungewohntes aufbrechen, sondern wir dürfen zurück in das, wie wir es so gut kennen und wie es mal gemütlich war und wie es mal so schön war. Und solche einfachen Geschichten, die denke ich, kommen A, bei Menschen gut an, die sich nicht so gern mit Komplexität auseinandersetzen, aber auch B, bei Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Ort mehr finden, wo sie eine Identitätserzählung finden und dann auf diese sehr einfachen Geschichten von Rechtspopulisten zurückgreifen oder reinfallen, könnte man sagen.
Das heißt, wir haben eine einfache Flucht sozusagen in die Vergangenheit.
Sehr häufig bei rechtspopulistischen Narrativen, ja.
Sie schreiben in dem Zusammenhang auch, dass die Wahrheit abhängig ist vom Bezugsrahmen. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass Wahrheit ja nicht irgendwas ist, was vorgegeben ist. Es gibt nicht diese objektive Wahrheit, sondern Wahrheit, das weiß man aus der Erkenntnistheorie spätestens seit Kant, ist immer was, was eine Gesellschaft auch konstruiert. Also zum Beispiel der Bezugsrahmen, unser Bezugsrahmen ist eigentlich hauptsächlich die Wissenschaft. Also Wissenschaft ist dazu zuständig, Fakten zu schaffen. In einem theokratischen System ist es vielleicht die Religion. Also zum Beispiel im Mittelalter, wo ein eher theokratisches System geherrscht hat, war der Bezugsrahmen für Wahrheit die christliche Religion. Und was in der Bibel stand, das war Wahrheit und alles andere war nicht Wahrheit. Darum hatte zum Beispiel die Kirche ja auch so lange Schwierigkeiten, sowas wie das heliozentrische Weltbild von Kopernikus oder Galileo anzuerkennen. Das Problem ist, wenn es keinen gemeinsamen Bezugsrahmen in der Gesellschaft mehr gibt, also es können natürlich immer Diskussionen darüber stattfinden, was ist Wahrheit und was ist Faktum, was ist kein Faktum. Aber wenn einer sagt, die ganze Wissenschaft ist nur Herrschaftswissenschaft und von Eliten gemacht und der Klimawandel, den gibt es dann gar nicht, weil diese ganzen Wissenschaft sowieso für die Katz ist, dann gibt es eigentlich keinen Diskussionsgrund, Untergrund mehr oder Hintergrund mehr, auf der man sich dann verständigen kann. Und das ist natürlich für eine demokratische Gesellschaft ein wirkliches Problem.
Sie plädieren im Buch für narrative Kompetenz beziehungsweise narrative Intelligenz. Wie kann ich denn jetzt erkennen, ob eine Geschichte wahr ist und mich vor Manipulation schützen, wenn das überhaupt möglich ist?
Also mit hundertprozentiger Sicherheit kann man es natürlich nicht erkennen, aber es kommt dann immer wieder auf diesen Bezugrahmen an. Und zur narrativen Intelligenz kommt auch, also auch diese Stellschrauben zu kennen, mit denen Geschichten verändert wird. Und das kann man immer hinterfragen. War das wirklich so? Ist die Geschichte wirklich da angefangen, wo du sie erzählt hast, oder eigentlich woanders? War wirklich das derjenige die Hauptfigur dieser Geschichte oder war es eigentlich ein anderer? Waren wirklich die Flüchtlinge schuld, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe, um so eine vielleicht eher populistische Position zu zitieren? Waren da die Flüchtlinge schuld oder war irgendwas anders schuld? Diese Dinge zu hinterfragen und diese Stellschrauben zu kennen und sich natürlich zu informieren, es ist wichtig. Und ein weiteres wichtiges Merkmal für narrative Kompetenz ist, nicht immer Einzelfallgeschichten zu generalisieren. Also dieser typische Fall, es gibt eine Geschichte darüber, wie ein Mensch mit Migrationshintergrund einen Überfall begeht. Wenn dann zum Beispiel wie von der AfD von den Migranten allgemein als Messermännern gesprochen wird, die ins Land kommen und uns gefährden. Also solche Generalisierungen sind meist falsch.
Das heißt, wir müssen Geschichten auf jeden Fall hinterfragen und selber die Augen offen halten und nicht alles so hinnehmen, wie es uns geliefert wird.
Absolut, ja.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, wir hören bald mal wieder was von Ihnen. Das war Professor Dr. Michael Müller über sein Buch Politisches Storytelling, wie Politik aus Geschichten gemacht wird. Es ist im Oktober im Harlem Verlag erschienen und gehört zur Reihe der Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses. Studierende können das Buch übrigens ganz bequem online und kostenlos über die Bibliothek der Hochschule lesen.